So möchte ich auch alle ganz herzlich einladen und freue mich, bekannte Gesichter sehen zu dürfen. Seid herzlich gegrüßt. Und wir möchten dieses Zusammensein heute und morgen doch ganz unter dem Schutz des Herrn sehen. Und wir wissen, dass diejenigen, die das Wort Gottes gehört haben, die Buße, Umkehr und die Versiegelung mit dem Heiligen Geist erfahren haben, dass solche auch in gnädig und barmherzig miteinander umgehen. Das heißt, so nehme ich an, wir stehen alle unter dem Geist Gottes. Wir sind ja versiegelt worden, wie Paulus das im Epheserbrief so wunderbar sagt. Ich möchte das gerade mal lesen, diese Stelle. Epheser Kapitel 1. Und zwar im Vers 13. Und 14 heißt es, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Wir alle, so nehme ich an, haben das Wort der Wahrheit des Evangeliums vernommen und haben uns durch die Gnade des Herrn entschieden. Unser Leben ist anders geworden. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, nachdem wir gehört haben und geglaubt haben. Sind wir versiegelt worden. Jetzt haben wir nicht die Zeit dazu, um über die Bedeutung eines Siegels zu reden. Aber das ist ja wunderbar. Und wir sagen, Gott sei es gedankt, sind wir versiegelt im Heiligen Geist. Es ist dies Zeichen und Kraft seiner Liebe an uns. Darüber freuen wir uns. Und dann heißt es, mit was für einem Geist sind wir versiegelt worden? Es heißt hier, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Wir alle leben nicht einfach nur und glauben nicht einfach nur bis zur Nasenspitze. Das Wort Gottes hat uns gezeigt, wir haben Zukunft. Wir haben eine Berufung, eine Bestimmung. Und darüber freuen wir uns. Und das liegt noch vor uns. Also, wir haben den Heiligen Geist der Verheißung empfangen. Und als solche wollen wir diese Tage miteinander verbringen. Und als solche bin ich gewiss, was ich mangelhaft und stümperhaft, auch mit meinem Walliserdeutsch, denn die Walliser sind ja im deutschen Sprachraum diejenigen, die den geringsten Wortschatz haben, weil wir sehr stark vom Französischen beeinflusst sind. Und da freue ich mich manchmal, wenn ich Brüder reden höre mit einem wunderbaren Wortschatz, aus dem sie voll schöpfen dürfen. Das ist mir manchmal ein Genuss. Aber so weiß ich noch einmal, alles, was mangelhaft und stümperhaft gesagt ist, da wir ja jetzt noch in den Umständen dieser Erde und unseres Leibes leben, und manche Dinge uns beeinflussen, auch beim Reden und beim Hören, bin ich mir bewusst, dass der Geist Gottes, der Geist der Verheißung, der in uns ist, dass der uns hilft, zu verstehen, was Gott meint. Und so fragen wir immer, was meinst du damit, o Herr? Und Jesus sagt, ich bin in eurer Mitte. Darüber freuen wir uns. Und so habe ich auch die Freiheit zu reden, eben über dieses Thema, die katholische Kirche, ihr Heilsverständnis, ihre heilige Tradition, ihre Bibel, möchte ich sagen, und die Heilige Schrift, das, was uns überliefert ist in der Schrift. Ich möchte einige Stellen aus der Schrift zuerst zitieren. Jesus lädt, als er hier auf Erden lebte, mit seinen Jüngern unterwegs war, dem Volk das Evangelium vom Reich predigte, da sagte er in Matthäus 11, 28 und 29 und 30 folgendes, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Als wir das Evangelium hörten und glaubten, sind wir auch in diese Ruhe eingegangen. Wir haben diese Einladung des Herrn an uns erleben dürfen und sind bereit, seitdem alle Zeit von ihm zu lernen. Denn er sagt, lernt von mir. Also ich freue mich so sehr, dass ich bis heute von ihm lernen darf. Und sicher auch jeder hier. Früher musste ich lernen, was der Papst in Rom sagt. Und es war mein heiligster Wunsch. Heiligster Wunsch, dem Papst von den Lippen zu lesen, was er möchte, dass wir Katholiken es tun und dass wir Priester es den Leuten weitergeben. Dass wir es gut, treu, ganz treu, gemäß aller Lehre des Vatikans auch tun würden. Heute darf ich von den Lippen Gottes, im überlieferten Wort Gottes in der Bibel, ablesen und dauernd lernen. Also, wir sind Lernende. Dann ein weiteres. Jesus sagt den Juden, die sich mit ihm anlegten, die ihn nicht verstehen konnten, in Johannes 7, in den Versen 15 und 18 folgendes. Johannes 7, 15 bis 18 steht das geschrieben. Er sagt ihnen, oder die Juden sagen, ja, wie besitzt dieser Gelehrsamkeit? Wie kann er so als Lehrer auftreten und die Menschen lehren? Und sie kommen alle zu ihm und sie hören auf ihn und sie wollen von ihm lernen. Wie kommt das? Da er doch nicht gelernt hat. Wunderbar, diese Aussage. Das gefällt mir. Gerade einer, der nicht gelernt hat, also meine, hier auf Erden nicht gelernt hat, nicht von Menschen gelernt hat, und das wissen die Juden, der hat ja gar nicht gelernt. Wo hat er gelernt? Wo ist er gelehrt worden hier auf Erden? Wo hat er gelernt? Na, sie wissen, der hat nicht gelernt. Das ist ein Faktum. Da antwortete ihnen Jesus und sprach, meine Lehre, also Jesus hat eine Lehre, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Also Jesus scheut sich nicht zu sagen, dass seine Lehre, die er predigt und verkündigt, nicht aus ihm kommt. Die hat er nicht erfunden, die hat er nicht erdichtet von sich selbst, sondern er sagt, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Aha, jetzt haben wir es. Er hat also doch gelernt. Jemand hat ihn belehrt, gelehrt. Wer hat ihn gelehrt? Sein Vater. Sein Vater hat ihn gelehrt. Und Jesus hat genau das aufgenommen, hat das auf die Erde gebracht, was ihm sein Vater im Himmel gelehrt hat, vor Grundlegung der Welt. Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, sagt Jesus, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Also Jesus unterscheidet kräftig, wenn jemand hier auf Erden lehrt oder lernt, da muss man vorsichtig sein. Aber wenn er von Gott gehört hat, von Gott gelehrt worden ist und er hat gelernt von ihm und kommt auf die Erde herab und bezeugt das, dann heißt es Vorsicht. Jetzt müssen wir also die Herzen öffnen und glauben. Gott spricht in seinem Sohn Jesus Christus. Und Jesus sagt dann, wer aus sich selbst redet, Johannes 7, 18, sucht seine eigene Ehre. Mit anderen Worten, alle irdischen Lehren oder bei allen irdischen Lehren, Religionen welcher Art und Schattierungen, da stecken immer Menschen dahinter, die von anderswo empfangen haben. Aber es kommt nicht aus der Quelle Gottes, die in und durch Jesus Christus uns den Willen Gottes bekundet. Also, wer aus sich selbst redet, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und Ungerechtigkeit ist nicht in ihm. Und Jesus hat alle Zeit die Ehre des Vaters gesucht. In allem, das wissen wir. Die Schrift bezeugt es uns. In Johannes 8, 28 ist uns dann gesagt, da spricht Jesus zu den Juden, die mit ihm da diskutierten und debattierten und sich stritten, da sagt er ihnen, vieles habe ich über euch zu reden. Entschuldigung, jetzt habe ich Vers 28. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Also es kommt die Stunde, da wird das offenbar sein. Also diese beiden Tatsachen, Jesus spricht nur das aus, was ihm der Vater gelehrt hat, was er von ihm gelernt hat und nichts anderes. Und das ist für uns sehr wichtig. Das ist wunderbar. Da haben wir Gewissheit, sicherer Hort. Da werden wir nicht irregeführt. Die Frage ist nun, wie wir das aufnehmen. Und die Frage ist auch die, die Tatsache ist auch die, dass nicht jeder im Wort Gottes gleich weit schon gehört hat. Das müssen wir auch so sagen. Denn damals, als ich mich bekehrte, bis heute sehe ich, seitdem forschen wir in der Schrift und da ist uns vieles aufgegangen, was ich vor 10 Jahren nicht erkannt habe. Da habe ich mich mit Gläubigen noch gestritten und war wütend, dass sie mir sowas beibringen wollten, was ich noch nicht erkannt hatte. Ein Jahr später musste ich mich entschuldigen und sagen, ich habe geforscht, du hast recht. Und so ging es in manchen Dingen. Also es ist wachstümlich. Wichtig ist, dass wir als Gläubige beim Wort bleiben, beim Wort und Wissen festhalten. Es ist aus Gottes Mund, es ist Gottes Wille. Darum hat Jesus in Johannes 4,34 diesen wunderbaren Ausspruch getan, meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Also das will Jesus. Und da dürfen wir uns verlassen. Da ist kein Betrug. Kein Betrug steckt dahinter. Es ist kein Schlaumeier, der uns in was hinein stoßen will und uns dann dem Elend überlässt, wie das der Satan tut. Das macht Jesus nicht. Und da halten wir noch schnell ein paar Punkte fest. Erstens, die Schriften sind es, die den Willen Gottes offenbaren. Johannes 5, 46 und 47. Es sind also die Schriften, die den Willen Gottes offenbaren. Da heißt es nämlich in Johannes 5, 46 und 47, denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben, sagt Jesus, nachdem er vorher, im Vers 39, sagte, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Also das wollen wir mal festhalten. Erstens also, die Schriften sind es, die den Willen Gottes offenbaren. Also ich muss nicht nach Rom reisen oder nach Mekka oder irgendwo. Ich will mich nicht lustig machen, auf keinen Fall. Aber ich will damit sagen, das brauchen wir nicht, das haben wir nicht nötig. Unser Rom, unser Mekka, das ist die Heilige Schrift, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist das gesprochene Wort. Dann zweitens, die Schriften sind von Gott eingegeben. Ich zitiere jetzt nicht mehr alle Verse. Ich glaube, ihr alle kennt dich. Ich nenne sie nur, aber lese sie nicht aus. Im 2. Timotheus 3, 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Mir tut das wohl. Wenn ich das höre, alle Schrift ist von Gott eingegeben, da weiß ich also, bleibe ich bei der Schrift. Brauche ich also nicht dies und jenes. 2. Petrus 1, 21. Da ist nichts, was die Propheten geweissagt haben, außerhalb dessen, was Gott gewollt hat, dass es geweissagt wird. Das zweitens, dann drittens, die Schriften sind es, die von Jesus zeugen. Johannes 5, 39, haben wir auch schon erwähnt. Viertens, Jesus selbst deutet seinen Jüngern die Schriften des Alten Testamentes. In Lukas 24, das möchte ich doch gerade schnell erwähnen. Das war ja für uns der Schlüssel, dass wir zum Glauben gekommen sind. Darum erwähne ich gerne Lukas 24. Nachdem Jesus diesen Jüngern erschienen war, die da auf der Flucht nach Emmaus waren, denn es war ja eine Katastrophe für die Jünger, denn nach dem Gesetz Mose galt ja einer, der am Pfahle hängt, am Kreuze hängt, der galt als Verbrecher als Fluch. Mit einem solchen durften die Juden nach jüdischem Gesetz keine Gemeinschaft mehr haben. Und die 12 Jünger waren ja waschechte Juden, nicht wahr? Und für sie war das die letzte Katastrophe. Damit war Schluss, mit Jesus noch Berührung haben zu dürfen. Und darum haben sie sich eingeschlossen. Die Juden spotteten auch natürlich. Und für sie war es die Katastrophe pur. Und zwei sind dann abgehauen Richtung Emmaus. Und da erscheint ihnen ja dieser unbekannte Mann, der Christus ist und hat sie. Er durfte sich ihnen nicht zu erkennen geben, sonst wären sie davongerannt. Denn er galt als abgeschnitten und das war er ja auch. Und so musste er sich verstellt zeigen. Sie durften ihn nicht erkennen, das wusste Jesus. Und so hat er sich in verstellter Form, so dass sie ihn nicht erkennen konnten, mit ihnen, ist er mit ihnen unterwegs Richtung Emmaus spaziert und hat ihnen die Schriften ausgelegt. So heißt es im Vers 25, O ihr Unverständigen und trägen Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Das gefällt mir so, ich wäre gerne dabei gewesen. Ja, ab jetzt, vorher schon nicht. Bei dieser Katastrophe der Kreuzigung, das muss schrecklich gewesen sein für die armen Jünger. Denn jetzt war es aus und Amen, aber jetzt, und da sagt ihnen dieser Fremde, den sie nicht erkannten, O ihr Unverständigen und trägen Herzens, zu glauben an alles. Ich habe dieses alles so dick umrandet, mal, gell? An alles, da habe ich mich gefreut. Wisst ihr was, damals habe ich gedacht, was ist das alles? Da muss viel in der Schrift sein, was ich nicht weiß. Ja, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Und dann heißt es im Vers 27, und von Mose und von allen Propheten, wieder allen Propheten, anfangend erklärt er ihnen einige Schriftstellen, das, was ihn betraf. Jawohl, alle Schriften erklärt er ihnen in allen Schriften. Das war für uns damals auch der Auslöser. Was steht denn da in allen Schriften? In welchen Schriften? Versteht ihr? Gottes Geist fing an zu wirken, das, was ihn betraf. Und dann später zeigt er sich ja allen Jüngern, da lesen wir in Apostelgeschichte, in Lukas 24, Entschuldigung, Vers 44 und folgende, wie Jesus ihnen nun erscheint. Und da können sie nicht gleich fliehen. Er erscheint ihnen in einem Raum. Ups, da ist er, nicht? Und sie sind alle verwirrt. Die anderen hatten inzwischen Nachricht gebracht. Und da heißt es, er verlangt ja dann ein Stück Fisch. Sie gaben ihm ein Stück Fisch und er nahm es und aß es, um ihre Erschütterung ein bisschen zu lindern, zu mindern, als sie ihn sahen. Dann sagt er ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Er hat ihnen viel gesagt, aber es gingen sie nicht rein, weil es waren Juden, sie dachten jüdisch und sie wollten einen König haben, der die Römer aus dem Land schmeißt. Sie dachten zu irdisch, zu politisch, religiös-politisch, nicht wahr? Und so waren die Worte bei ihnen, und sie waren jüdisch geprägt, also da die Gesetze waren ihnen drin. Und so konnten sie ja diesen Jesus gar nicht verstehen. Und dann heißt es, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. Damals gingen wir auch in die Arbeit, haben darin geforscht. Und dann heißt es im Vers 45, und das ist wichtig, und darum wollen wir, liebe Geschwister, so oft wir die Bibel öffnen und darin lesen, um das bitten, dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Damit sie die Schriften verständen. Ich bitte auch sehr, Herr, bitte hilf mir, dass ich die Schriften verstehe. Manchmal bedauere ich es, was man manchmal für anrichten kann, wenn man nicht die ganze Schrift versteht. Verstehen wir? Dann hockt man auf einer Überzeugung und streitet sich zu Tode hin und her und verletzt sich und macht dem Leibe Christi, macht man wund, weil man vergisst, dass es das Verständnis und Wachstum braucht. Und darum sage ich heute auch immer wieder, Herr, hilf mir, dass ich gut höre, wenn mir ein Bruder was sagt oder eine Schwester sagt, lieber Bruder, ich bin der Meinung, das wäre so zu verstehen. Dann sage ich nicht einfach, du kannst sagen, was du willst, ich höre nicht hin. Verstehen wir? Nee, das war bei uns immer so und es war immer so und es ist ja immer so, weil der Urgroßvater hat es so verstanden und jetzt verstehe ich es auch so. Es kann sein, dass der Urgroßvater ein aufrichtiger Mann war, von Herzen Jesus geliebt hat, die Schrift geliebt hat, aber doch in bestimmten Dingen gewisse Sachen vielleicht nicht erkannt hat, weil schon sein Ururgroßvater so geglaubt hat. Es gibt auch da Traditionen, nicht wahr? Darum ist es ganz wichtig, dass wir beten, dass der Herr uns Verständnis geben möge und dass wir auf Brüder und Schwestern, die schon viel länger auf dem Weg sind und forschen, auch hören. Also das ist mein Prinzip. Wenn ich weiß, dass jemand wiedergeboren und er sagt mir was, dann will ich hören, denn ich bin lange genug betrogen worden. Wie lange hat man uns gesagt, das allein ist Gottes Wort? Genauso, 1, 2, 3, 4, zack, zack. Und dann muss ich später merken, das stimmt ja gar nicht. Da hat jemand ein Konzept aufgestellt und da ist man hineingefahren und da ist man festgefahren. Gell? Also, ich deute das jetzt vor allem auf die katholische Kirche. Aber wie, auch da kann ich auch als Wiedergeborener, versiegelt mit dem Heiligen Geist, auch manchmal Ausrutscher erleben, verstehen wir? Wenn ich stolz bin, wenn ich festgefahren bin und nicht auf Geschwister höre. Und was mich dann so sehr uns berührt hat, ist auch in Lukas 24, Vers 32, wie die Jünger sagen, und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Er hat ihnen das Verständnis gegeben, hat sie ihnen geöffnet und dann konnte er sich ja ihnen zu erkennen geben. Jetzt erst, als sie die Zusammenhänge der Schriften erkannten, jetzt konnten sie Jesus annehmen. Jetzt haben sie erkannt, weswegen er zum Verbrecher werden musste und wirklich den Auftrag des Vaters erfüllt hat. Ja, ich möchte diese Einleitung abschließen, auch mit Galater 1, 6 und 9, dass die Schrift nie zum Selbstzweck gebraucht werden kann, oder 2. Korinther 2, 17, um eines Handels willen, dass wir in der Schrift tätig sind, das Wort unterrichten, dem Wort dienen, aber um des Geldes willen und so weiter. Da haben wir viele Aussagen in der Schrift, gerade bei Paulus, die uns davor sehr warnen, denn Gott lässt seiner nicht spotten. Dann in Kolosser 3,16, das ist die letzte Stelle, die ich jetzt hier als Vorspann sagen möchte. Kolosser 3,16, den meisten von euch auch eine bekannte Stelle, da heißt es, das Wort des Christus wohne reichlich in euch oder unter euch. Und das möge doch so sein. Ja. Nun, wie steht die römisch-katholische Kirche zum Wort Gottes, zur Bibel? Wie steht sie dazu? Und da wollen wir die dogmatische Konstitution über das Wort Gottes, Dei Verbum heißt das. Verbum, Wort Gottes, Dei Verbum. Und die katholische Kirche hat sehr früh Richtlinien herausgegeben. Ab dem 3., 4. Jahrhundert stellen wir fest, dass man anfängt, das Wort Gottes zu vermischen mit hellenistisch-philosophischem Gedankengut. Weil der Hebräer denkt ganz anders als der Abendländer, als der Hellenist. Das sind zwei Welten, wie Wasser und Feuer. Und der katholischen Kirche ist es gelungen, Wasser und Feuer miteinander zu vermischen. Das ist ein Zauberwerk. Das fasziniert. Denn sowas gelingt sonst niemandem. Wie den Teufel. Gott lässt es zu. Aber ich bin froh, dass Gott es dermaßen zulässt, dass diejenigen, die Gott suchen, es doch unterscheiden können. Wenn sie einmal versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist, dann können sie es unterscheiden. Der Geist Gottes lässt es sie sehen. Also es ist nicht so, dass der Teufel hier ein gewaltiges Zauberwerk vorgaukeln kann, indem er Wasser und Feuer vermischen kann, was sonst niemandem gelingt. Und wir werden so fasziniert, dass wir es nicht durchschauen könnten. Das wäre ein Elend auf dieser Welt. Aber da Gottes Wort stärker ist als dieses Zauberstück, können wir anhand dieser Waffe des Wortes Gottes diese Sache entlarven. Und darüber freuen wir uns. Und wenn ich solches rede, liebe Glaubensgeschwister, liebe Anwesende, geht es mir nicht darum, jetzt Hass gegen die Katholiken zu streuen. Denn es gibt Millionen und Abermillionen Katholiken, das sind wirklich vorbildliche Menschen, rein von ihrer ethischen Lebensstruktur, ihrer humanistischen Einstellung und so weiter. Da sind sie in der Liebe vorbildlich, buchstäblich. Da gibt es Abermillionen. Und Abermillionen, die aufrichtig glauben, dass das, was der Papst sie lehrt, direkt aus dem Munde Gottes stammt. Weil der Papst als unfehlbarer Klerus ist seit 1870, es war ja schon seit dem 3. 4. Jahrhundert, glauben sie wirklich, ohne diese Autorität, die sichtbar in der Welt zu erfahren ist, darf man nichts glauben, alles andere ist Irrlehre. Und darum sind ja wir dann die schlimmsten Irrlehrer. Das ist ja ganz klar. Aber seit dem 3. 4. Jahrhundert, als Konstantin die christliche Gemeinde als Staatskirche, nicht Staatskirche, noch nicht, also etablierte mit den anderen Kulten, Theodosius hat dann später diese christliche Gemeinde als die Staatskirche proklamiert und die heidnischen Tempel schließen lassen und die Heiden verfolgen lassen und alle mussten christlich werden. Da haben wir ja das Massenchristentum, das entsteht. Die Leute haben sich nicht mehr bekehrt. Sehr wenige, das ist falsch gesagt, nicht mehr. Wenige haben sich noch bekehrt, aber alle wurden Christen im äußeren Sinn. Das heißt, sie traten der neuen Staatskirche, dieser Organisation bei. Wer Erfolg haben wollte in Wirtschaft und Handel, der musste Christ werden. Und so ist da ganz klar, wollten und mussten alle Christ werden, aber in Anführungszeichen, dieser neuen christlichen Ordnung beitreten. Und parallel dazu bringen sie ja ihre philosophischen und heidnischen Traditionen mit rein und die kleine Gemeinde Jesu Christi stand vor gewaltigen Problemen. Und jetzt treten immer mehr Gelehrte an die Spitze der Gemeinden, Philosophen und Gelehrte, und sie meinen es gut. Es war keine böse Absicht, das wollen wir ihnen nicht unterstellen. Sie meinen es gut und sie wollen nun einen Konsens, einen Kompromiss finden zwischen dem Weltheidentum und der Bibel, damit alle dazugehören und vermengen und vermischen Schritt für Schritt die Dinge und kommen dermaßen weg vom Wort Gottes. Das sehen wir dann, wie der Bischof von Rom sich herauskristallisiert als der einzige Geistträger, nicht die Urgemeinde, da waren alle Geistträger. Später waren es nur die Älteste, dann etwas später war es nur ein Ältester, der Bischof, und noch später nur noch einer, über alle Bischöfe der Papst. Und alle anderen haben keinen Heiligen Geist eigentlich, nur der Papst in Rom. Er ist der eigentliche Geistträger. Und er sagt, was Gott im Himmel beschlossen und gesagt hat, das müssen alle glauben dann. Und niemand darf das hinterfragen, verstehen wir? Da haben wir also die Macht der Finsternis, die im Kleide oder sich mit dem äußeren christlichen, sag's mal so, umzieht und dann vor die Menschen tritt und sie, wenn eben, blendet. Und ihnen wird dann das Wort Gottes ja auch genommen im Laufe der Zeit. Wir kommen darauf zurück. Und nun in der dogmatischen Konstitution Dei Verbum sagt die katholische Kirche, wiederholt das, am letzten Konzil, dem Zweiten Vatikanischen Konzil 1962-65 und sagt, damit das, Entschuldigung, Artikel 7 Offenbarung, das kann man nachlesen in den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils, unter der dogmatischen Konstitution Dei Verbum, das ist ein Dogma. Dogmatische Konstitution ist Dogma, das heißt, das ist heilsverbindlich. Wer das nicht glaubt, wird im Himmel nie anzutreffen sein, nach katholischer Lehre. Also ist unmöglich, bis heute gültig. Und da heißt es im Artikel 7, unter anderem, damit das Evangelium in der Kirche für immer unversehrt und lebendig bewahrt werde, haben die Apostel Bischöfe als ihre Nachfolger zurückgelassen. Also es wird ja gelehrt, dass Jesus am Hohen Donnerstag, oder wie sagt man hier, Gründonnerstag auch, ja, an jenem Abend, beim Abendmahl, beim sogenannten letzten Abendmahl, hätte Jesus die Apostel zu katholischen Priestern geweiht, Bischöfen gemacht. Also Millionen Katholiken glauben, wenn sie im Fernseher so einen katholischen Gottesdienst sehen oder vom Vatikan, wie die Bischöfe da einziehen mit der Mitra auf dem Kopf, Symbol des Gottes Mitras, das tragen sie heute noch. Also meinen sie, Jesus hätte damals beim Abendmahlsaal die so ausstaffiert, also sie hätten die Mitra bekommen und die Senatorenkleidung, die ja die Bischöfe zum Teil übernommen haben vom römischen Senat, das tragen sie heute noch zum Teil, etwas Jüdisches, aber mehrheitlich aus dem heidnischen Senatorengehabe und Gewand. Ja, da meint der Katholik, so hätte Jesus die damals ausgestattet. Und wenn wir dann mit Katholiken reden, sagen, nee, das waren ganz einfache Menschen, die waren so wie wir, normal gekleidet, wie alltäglich, und die waren da mit Jesus zusammen. Gut, ich meine, gut, die trugen ja meistens ja lange Röcke, die Apostel und so weiter. So ganz gleich wie wir, Krawatte hatten sie sicher nicht zu der Zeit, das wissen wir. Ja, also, ja, das meint der Katholik, und die katholische Kirche lehrt das so, darum am Gründonnerstag richtet der Papst eine Botschaft an alle Priester der Kirche, und im Vatikan wird ein gewaltiger Gottesdienst abgehalten, und der Papst wäscht dann einigen Priestern die Füße, um zu zeigen, das hat Jesus am Gründonnerstag gemacht, hat sie zu Bischöfen gemacht, zu Priestern und Bischöfen, und hat ihnen dort also den Nachfolgern Folgendes zurückgelassen: ihr eigenes Lehramt überliefert. Und dann fährt das Dogma fort: diese heilige Überlieferung und die heilige Schrift beider Testamente sind gleichsam ein Spiegel, in dem die Kirche Gott, von dem sie alles empfängt, auf ihrer irdischen Pilgerschaft anschaut, bis sie hingeführt wird, ihn von Angesicht zu sehen, so wie er ist, nach 1. Johannes 3,2. Also die katholische Kirche hat ja vor allem seit dem letzten Konzil sehr viele Bibelversen alles reingenommen. Und das irritiert noch einmal viele Katholiken, weil der Papst ja seit dem Konzil auch die Bibel empfiehlt. Und da hat man gesagt, wir müssen davor schützen, dass sie die Bibel eigentlich lesen, indem wir selbst die Verse in unsere Texte reinnehmen. Dann meint der Katholik, ach ja, wir haben ja die ganze Bibel in den Texten, was sollen wir noch persönlich Bibel lesen? Verstehen wir? Und der Katholik kommt ja vom Verständnis her, dass die Bibel nur die Lehren im Vatikan gottgemäß verstehen können. Das befiehlt ja der Vatikan auch, dass eine andere Auslegung abzulehnen ist. Und so denkt sich der Katholik, ich kann mich auf die Führer in Rom verlassen. Es gibt ja Katholiken, die da eine Ausnahme machen, aber das sind wenige. Und vertraut kindlich dem authentischen Lehramt, wie es heißt, in Rom in Bezug auf die Heilige Schrift. Also was heißt, dass ihr eigenes Lehramt überliefert, diese heilige Überlieferung? Also, es gab dann die Bibel, aber daneben gab es ganz wichtige Lehren, die eigentlich wichtiger sind als die Bibel. Die haben die 12 Apostel ihren Nachfolgern ins Ohr geflüstert. Und die haben es den Nächsten geflüstert und weiter geflüstert durch die Jahrhunderte, bis zum Beispiel 1854 Papst Pius der IX. Das Dogma definierte, das Dogma der unbefleckten Empfängnis, dass Maria unbefleckt empfangen worden sei, nicht wahr? Also das ist neben der Bibel als von Jesus gegebene Lehre bis 1854 weiter geflüstert worden, weil es war noch nicht Zeit, das zu proklamieren öffentlich. Obwohl die unbefleckte Empfängnis wurde schon auch seit dem 5., 6. Jahrhundert in Teilen der Welt praktiziert, dieses Fest gefeiert. Habe ich das deutlich ausgedrückt? Also sind Lehren, die Jesus neben der Bibel diesen 12 Bischöfen, die er am Gründonnerstag geweiht hat, ins Ohr geflüstert hat, die weiter geflüstert wurden, aber nicht niedergeschrieben worden sind. Weil Jesus sagte, ich hätte euch vieles zu sagen noch im Johannesevangelium, ihr könnt es jetzt aber nicht verstehen. oder der Geist wird euch in die ganze Wahrheit einführen. Diesen Vers zitiert die katholische Kirche sehr gerne. Über den Papst führt der Geist Gottes zu neuen Wahrheiten, die heilsnotwendig sind, ohne die man nicht errettet werden kann. Das sind Dogmen und die müssen die Katholiken glauben. Also die heilige Überlieferung und die heilige Schrift. Und da sehen wir, es steht zuerst heilige Überlieferung und dann heilige Schrift. Das merkt man, wenn man alle Dokumente und Texte liest, dann ist immer, geht es um ökumenische Texte mit den Lutheranern im Gespräch, Anglikaner, Orthodoxen und so weiter. Dann wird zuerst Bibel genannt. Versteht ihr? Die katholische Kirche hat ein äußerst feines Sensorium. Und sie hat Wissenschaftler, die jedes Dokument ausarbeiten und immer fragen, mit wem haben wir es dort zu tun. Und dann versucht man nach dem Munde dessen zu reden, also man dreht und kehrt die Sache, das kann niemand sonst auf der Welt. Denn die katholische Kirche hat auch die längste Erfahrung diesbezüglich. Die hat Psychologen und alle Experten, die hat die hoch in allen Branchen, wie soll ich sagen, was den Menschen betrifft und das menschliche, irdische Leben betrifft, hat sie die höchsten Spezialisten. Kein Land auf der Erde kann solche Spezialisten hervorbringen auf allen Gebieten, das menschliche Leben betreffen, wie der Vatikan. Und vieles läuft natürlich im Geheimen, das ist ganz klar. Aber überall hat der Vatikan seine Nase drin. Und da wendet er und dreht und kehrt und beleuchtet und verdunkelt und erhellt, je nachdem, mit wer das vis-à-vis ist, das Gegenüber, mit dem man zu tun hat. Manchmal staune ich, wie die das können. Versteht ihr? Aber eben, das ist der Engel des Lichts, von dem die Bibel spricht. Was heißt Engel des Lichts? Der kann, hat die unmöglichsten Schattierungen kann der hervorbringen. Gell? Die unmöglichsten Lichterscheinungen, stärker, heller und so weiter. Ich bin da nicht Fachmann. Aber das lohnt sich mal, solche Lichtspiele sich anzuschauen. Da staunt man, was da alles, da wird man direkt reingenommen, fasziniert. Gell? Vergisst sich. Und dann ist man dahin. Gell? Wenn man es ernüchternd erwacht, ist zu spät. Ja, und es heißt dann im Artikel 8, daher musste die apostolische Predigt, die in den inspirierten Büchern besonders deutlich Ausdruck gefunden hat, in ununterbrochener Folge bis zur Vollendung der Zeiten bewahrt werden. Wenn die Apostel das, was auch sie empfangen haben, überliefern, also das ist jetzt das wieder neben der Bibel, nahmen sie die Gläubigen, mahnen sie die Gläubigen, die Überlieferungen, die sie in mündlicher Rede oder durch einen Brief, das ist wie der Bibel, gelernt haben, nach 2. Thessalonicher 2,15 wird immer biblisch belegt, festzuhalten und für den Glauben zu kämpfen. Es ist interessant. Also die Kirche bringt immer einen Satz und da hat sie zwei verschiedene Varianten drin. Eine aus der Bibel und da kann man den Vers daneben schreiben, aber die andere Hälfte ist immer nicht biblisch. Und damit wird der Katholik beim Lesen eingenommen, weil er sagt, ach ja, das ist ja die Bibel zitiert. Das ist immer die Hälfte aus der Tradition und die Hälfte aus der Bibel. Auch als ich zum Priester eingesetzt worden war, man nennt das installiert, da hat es ja auch geheißen, predige und ermahne, wie es in der Bibel heißt, im Timotheusbrief, unerschrocken und in allem verkündige die Lehre der katholischen Kirche. Die eine Hälfte war biblisch, die andere nicht. Und dann war in Klammer, glaube ich, was ist es, das erste oder zweite Timotheus so und so. Jetzt habe ich es gerade nicht präsent. Versteht ihr? Und das ist so raffiniert. Und da merkt der Katholik eigentlich gar nicht, wie das vermengt und vermischt ist, heilige Überlieferung und Bibel. Und auch die Protestanten, die sehen dann schnell die Verse, Zitat, ah, da ist ja der Vers, ah, die können ja gar nicht so falsch sein. Verstehen wir? Ja, das ist diese Raffinesse, mit der hier alles vermengt und vermixt worden ist, seit dem konstantinischen oder theodosianischen Geist, als die Herrschaft über die Christengemeinden übernahmen. Oder über die neue Körperschaft, die da auftrat, die wahren Christen haben sich ja dann abgesondert, immer mehr, und sind dann ab dem 5., 6. Jahrhundert von der Kirche, von der großen konstantinischen Kirche, grausam verfolgt worden. Und dann wurde auch die Bibel verboten. Wegen dieser Abtrünnigen, dieser Sektierer, die da ständig in der Bibel lesen und sich nicht ins ganze, synkretistische System einfügen, synkretistisch-hellenistische System einfügen wollten. Damit wurden ja auch die Juden grausam verfolgt, jeweils sie galten, wurden in die gleiche Ecke gestoßen wie die Christen, weil die Bibel die Juden ja auch nicht vom Alten Testament lassen wollten. Vor allem die treuen Juden. Es gab ja viele Juden, die auch hellenistisch geprägt waren. Es gab ja große Städte zu der Zeit überall in der arabischen Welt von Juden, die sich durch die Deportationen angesiedelt hatten. Und da waren viele auch, die noch treu blieben dem Alten Testament, aber auch sie wurden abgestoßen. Nun heißt es, diese apostolische Überlieferung kennt in der Kirche unter dem Beistand des Heiligen Geistes einen Fortschritt. Es wächst das Verständnis der überlieferten Dinge. Darum kamen immer neue Dogmen hinzu. Verstehen wir? Das ist damit gemeint. Also wir glauben auch, Paulus sagt zum Beispiel, im Epheserbrief sagt er das, drückt er das sehr schön aus. Im Epheserbrief, wenn ich das gerade erwähnen darf, da sagt er zum Beispiel, Epheser 3, 18 und 19, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes hin. Oder heißt es in Epheser 4, 13, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Also das ist auch wachstümlich. Aber die Kirche missbraucht das und sagt es, in den heiligen Überlieferungen gibt es ein Wachstum in Bezug auf neue Offenbarungen. Paulus meint aber nicht das. Aber da fügt die katholische Kirche solche Bibelstellen in Klammer an. Das sind zwei Welten. Paulus sagt ganz klar, in der Erkenntnis, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Diese Erkenntnis des Sohnes Gottes ist uns hundertprozentig geschenkt. Menschliches Wissen ist Stückwerk, aber die Erkenntnis des Christus, in die müssen wir hundertprozentig reinkommen. Erkenntnis Christi ist nicht Stückwerk. Das verwechseln manchmal Gläubige und sagen, ja, die Erkenntnis ist Stückwerk. Das tut mir immer weh. Nicht wahr? Wir sagen es ja manchmal auch, wenn wir nicht groß überlegen, man hat das so gelernt und sagt das. Nein, diese Erkenntnis in Bezug auf den Sohn Gottes, da sollen wir hineinwachsen, 100%. Das ist wachstümlich. Aber das menschliche Wissen, das ist Stückwerk. Gell? Ja, das mal so. Gut, ja, wir können jetzt da nicht alles lesen, aber wenn jemand Interesse hat, geht mal in eine Bibliothek und sucht diesen Text heraus aus den Konzilstexten, Offenbarung, Zweites Vatikanisches Konzil, und lest das mal nach. Da kann man mit Katholiken anhand eines Dokumentes, das ja ihnen gehört, aber die meisten Katholiken, eine Milliarde Katholiken weiß von dem nichts. Gell? Höchstens vielleicht, es gibt ja eine Milliarde, wie viele Millionen und ein paar Millionen Katholiken heute. Die wächst ja sehr stark, die katholische Kirche, vor allem in Amerika und in den nordischen Ländern. Also wir sehen, das sind vielleicht 1-2 Millionen weltweit, die von dem wissen, aber mehr als eine Milliarde weiß nichts von dem. Und da kann man dann ganz gut, wenn man ein Dokument in der Hand hat, sagen, aber schau mal, das steht doch so geschrieben. Aber die Bibel sagt das. Und der Geist Gottes kann so Katholiken helfen, dass sie merken, das sind ja wirklich zwei Welten. Ach, hat man uns so betrogen. Wir erleben das immer wieder wie Katholiken, aufrichtige Katholiken. Zuerst sind sie zornig auf uns, wütend und verärgert, aber der Geist Gottes lässt sie nicht los und dann wollen sie doch wissen und Schritt für Schritt können sie dann unterscheiden und sehen, ach, das sind ja Dinge vermengt und vermischt. Das sind ja wirklich Feuer und Wasser, das verträgt sich ja eigentlich nicht. Wie konnten die das aber herzaubern? Verstehen wir? Da kann man manchmal wirklich helfen. Wie lange geht's jetzt? Jetzt habe ich den Faden verloren. Bis halb ein. Ich habe meine Zettel oben gelassen. Ich glaube, bis halb elf. Ja. Ich mache dann. Ja, gut, danke, das ist aber lieb. Ja, und so heißt es im Artikel 9 von Offenbarung, die heilige Überlieferung und die heilige Schrift sind eng miteinander verbunden und haben aneinander Anteil, aneinander. Aber beide haben also Anteil, demselben göttlichen Quell entspringend, sagen sie. Verstehen wir? Ich finde das schrecklich. Es tut mir weh, wenn ich solches heute lese. Demselben göttlichen Quell entspringend, fließen beide gewissermaßen in eins zusammen. Das wird hier als Dogma gesagt. So ergibt sich, sagt die katholische Hierarchie, dass die Kirche, mit Kirche sei immer die katholische gemeint, ihre Gewissheit über alles Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift allein schöpft. Also sie gibt das zu. Aber sie sagt dann, das kann ich jetzt nicht alles lesen, dass die Bibel inspiriert ist und dass die ganze Bibel geglaubt werden muss, sagt sie. Schön, das ist schön, das sagt sie. Aber sagt dann, und da, ja, eben so ergibt sich, dass die Kirche ihre Gewissheit über alles Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift allein schöpft. Daher sollen beide mit gleicher Liebe und Achtung angenommen und verehrt werden. Also der Katholik versteht unter Bibel und auch der Vatikan versteht unter Bibel die heilige Tradition und die Bibel ineinander verschmolzen. Darum, wenn wir mit Katholiken von Bibel reden, sagen sie, wir haben 100% die Bibel. Aber wir schöpfen mehr aus der Bibel als ihr Protestanten. Ihr habt nur so wenig. Darum habt ihr keine Sakramente, keinen Papst, keine Maria. Darum habt ihr keine Ablässung, keine und. Gell? Weil ihr die Bibel zu einseitig lest. Wir Katholiken haben eine Fülle. Wir schöpfen Gewaltiges aus der Bibel. Aber Bibel ist eben bei ihnen nicht die Bibel, wie wir sie verstehen. Es gibt einzelne Katholiken überall, die das unterscheiden. Ja, also darum ist es ganz wichtig, das zu unterscheiden, wenn wir mit Katholiken reden. Dann heißt es im Artikel 9 noch, die Aufgabe aber, das geschriebene oder überlieferte Wort, hier ist jetzt mal umgekehrt, Gottes verbindlich zu erklären, ist nur dem lebendigen Lehramt der Kirche anvertraut, dessen Vollmacht im Namen Jesu Christi ausgeübt wird. Das Lehramt ist nicht über dem Wort Gottes, sondern dient ihm, indem es nichts lehrt, als was überliefert ist, weil es das Wort Gottes aus göttlichem Auftrag und mit dem Beistand des Heiligen Geistes voll Ehrfurcht hört, heilig bewahrt und treu auslegt und weil es alles, was es als von Gott geoffenbart zu glauben vorlegt, aus diesem einen Schatz des Glaubens schöpft. Es zeigt sich also, dass die heilige Überlieferung, die heilige Schrift und das Lehramt der Kirche gemäß dem weisen Ratschluss Gottes so miteinander verknüpft und einander zugesellt sind, dass keines ohne die anderen besteht und dass alles zusammen, jedes auf seiner Art, durch das Tun des einen Heiligen Geistes wirksam dem Heil der Seelen dienen. Also es sind also drei Quellen, aus denen die katholische Kirche schöpft und die sind in Verbindung mit ihrer Dreifaltigkeitslehre. Wir werden ja heute Nachmittag davon sprechen. Das ist nicht von ungefähr, diese drei. Und diese drei also sind die heilige Tradition, der Papst und, also das, was frühere Päpste definiert haben, ist heilige Tradition. Und der jetzige, jeweils lebende Papst ist Quelle der Wahrheit, aus der man schöpfen und glauben muss. Und dann die Bibel. Wobei die Bibel das Nachsehen hat. Und wir sehen ja in der Geschichte, hat die katholische Kirche grausam versucht, die Bibel den Menschen zu entreißen. Also es gibt ja viele Zitate und Begebenheiten. Es war der katholischen Kirche wichtig, vor allem auf dem Konzil von Toulouse 1229 wurde ein Bibelverbot für alle Christenheit in Kraft gesetzt. Und es waren die schlimmsten Strafen, standen darauf, wenn jemand die Bibel las oder nur einen Text, einen Vers irgendwo versteckt hatte, heißt es, musste das Haus niedergerissen werden, gesprengt werden. Also Häuser von solchen, in denen man nur einen Bibelvers fand, mussten zerstört werden. Und der Papst sagte, dass solche Besitzer von Bibeln müssen schwer verfolgt werden, bis in die Wälder hinein, heißt es im Dokument. So war die Wut auf das Wort Gottes. Ein Geheimnis liegt dabei und trotzdem mussten die Mönche treu die Bibel abschreiben. Seht ihr, der Herr hat es nicht zugelassen, dass diese wütende Institution auf das Wort Gottes so wütend und verärgert, dass man es den Menschen ganz hätte entziehen können oder ganz aus der Welt auslöschen hätte können. Also es war verboten und es wurde ja parallel die lateinische Sprache eingeführt. So durfte bei Versammlungen in Kirchen und überall nur noch lateinisch gebetet werden. Und das konnten nicht mal alle Priester zu der Zeit. Und so hat man es herunter, lateinisch alles heruntergelesen, in nomine Patri et Filii, das ging dann und alles. Als Ministranten haben wir noch vor dem Konzil gedient und mussten alles lateinisch auswendig lernen. Eten treubat altare Dei, der Priester fing an, in nomine Patri et Filii, wir müssen ahnen und dann ging das los, ein Sätzchen nach dem anderen und hat dann seine Sachen gemacht. Das hat jetzt geändert, seit dem letzten Konzil, 62, 65, wird das jeweils wieder in der Muttersprache, werden Gottesdienste abgehalten. Und damit ist auch etwas geschehen, seitdem hören wieder Gläubige, auch in der katholischen Kirche, etwas vom Wort Gottes und diejenigen, die suchend sind, die forschen dann weiter und die werden hinausgeführt aus der katholischen Kirche, aber manchmal unter schwersten Umständen. Also wir haben immer wieder aus Bayern, vor allem Gegend von Regensburg, bis hinüber nach Salzburg, also was die Menschen leiden in diesen Gegenden, wenn sie rausgehen, das ist nicht anders als im Wallis, bin ich sehr erstaunt, weil der Geist ist derselbe. Oder in Südamerika, da werden laufend Katholiken, die zum Glauben kommen, umgebracht, wie bei den Moslems, wenn jemand aussteigt, ist nichts anderes. Und dies scheint immer deutlicher wieder sich bemerkbar zu machen, weil der Papst sagt, wer nicht in der Ökumene mitmacht und unsere Dogmen bejaht, der ist ein Feind Christi. Also sind die Bibeltreuen letztendlich Feinde Christi, wie im frühen Mittelalter. Im Mittelalter galten die als Feinde Jesu Christi, die nicht sich der hellenistisch-konstantinischen Kirche beugen wollten. Nun noch etwas kurz zu den Kirchenvätern. Die sogenannten Kirchenväter, ich weiß nicht, das ist ein Begriff, so nennt man jene, die nach der Zeit der Apostel gewirkt haben. Bei den sogenannten Kirchenvätern, das fängt im 2. Jahrhundert bei einzelnen an, 3. 4. Jahrhundert wird es ziemlich offenbar, die waren in den meisten Punkten noch biblisch eingestellt. Aber da sie ja meistens aus der heidnischen, hellenistischen Philosophie kamen, waren sie in einigen Prozent schon nicht mehr ganz biblisch. Und es ist interessant, in diese Prozent, die wir bei den Einzelnen finden, die nicht biblisch waren, die katholische Hierarchie baut genau auf diesen wenigen Prozent ihr ganzes Gebäude auf. Bei allen Kirchenvätern, die Kirche sagt immer wieder, die katholische Kirche, wir müssen zurück zu den Quellen der Wahrheit. Das sagt sie immer wieder. Und dann aber geht sie nur bis zu diesen Männern, die nach den Aposteln gekommen sind, und weiter zurück geht sie nicht mehr. Weil dann käme sie voll in die Bibel rein. Und das will sie nicht. Und da greift sie immer, fast ausnahmslos, diese paar Prozent auf, als Beweis, dass sie die Kirche Jesu Christi ist und in allem in der heiligen Tradition der Urväter im Glauben steht. Ja. Zum Beispiel Polycarp, Bischof von Smyrna, im Jahr 156 ist er gestorben und Irenäus schrieb über Polycarp, dass er Gemeinschaft mit dem Apostel Johannes und mit den übrigen hatte, die mit dem Herrn zusammen waren. Und Irenäus betont, dass Polycarp in allem im Einklang mit den Schriften lehrte. Und Polycarp schreibt den Christen von Philippi: Verlassen wir darum die Eitelkeit der Menge und die falschen Lehren und wenden wir uns dem Worte zu, das uns seit Anbeginn überliefert ist. Ich habe nämlich das Vertrauen, dass ihr in den heiligen Schriften wohl bewandert seid und nichts euch entgeht. Also da haben wir noch diesen Appell, da ist noch die Beziehung zur Schrift voll da. Später wird sie verboten. Versteht ihr? Unheimlich. Tertullian von Karthago, er ist ums Jahr 220 gestorben und er schrieb: Mit mehreren Jüngern aber verbrachte der Herr 40 Tage in Galiläa zu einer Gegend von Judäa und lehrte sie, was sie lehren sollten. Gott gab uns die Schrift, damit wir vollkommener und nachdrücklicher sowohl ihn selbst als seinen Willen kennenlernen. Und Gott möchte, dass wir seinen Willen aus den Schriften kennenlernen. Origenes, er starb ums Jahr 253/54, er schrieb: Wollte Gott, wir erfüllten alle, was geschrieben steht, forschet in den heiligen Schriften. Später sagt der Papst: Wer forscht in der Schrift, ist des Todes. Versteht ihr, welch verschiedene Geister? Wir wünschen, schreibt Origenes, dass ihr euch ernstlich bemüht, nicht allein in der Kirche das Wort Gottes zu hören, also Kirche, die schrieben dann Ekklesia, die Herausgerufene, sondern euch auch in euren Häusern damit darin übet und das Gesetz des Herrn Tag und Nacht betrachtet, denn da ist Christus und allenthalben ist er dem nahe, der ihn sucht. Oder Cyprian, er war Rhetor und Bischof in Karthago, Nordafrika, er starb im Jahre 258, er schreibt: Gott selber bezeugt, dass man verpflichtet ist, das in die Tat umzusetzen, was geschrieben ist. Wenn wir diesem Evangelium vorgeschrieben oder in den Briefen oder in der Apostelgeschichte enthalten finden, so soll man dies als göttliche und heilige Überlieferung beobachten. Jetzt könnten wir noch andere, ich nenne jetzt mal Athanasius, er starb ja im Jahre 373, und bei Athanasius sehen wir deutlich, dass er in seinem Übereifer völlig daneben ging. Athanasius hat bereits unter Bibel auch schon heilige Tradition verstanden. Und er hat ja damals dann das Dogma der Trinität geschaffen, die Grundform geschaffen, die später im 6. Jahrhundert ausgefeilt als athanasianische Dreifaltigkeitslehre bis heute von allen geglaubt werden muss. Und wir sehen, wie gewaltig das im Widerspruch zur Bibel steht. Da werden wir aber heute noch darüber reden. Aber er meint es aufrichtig, in seiner Art. Athanasius war auch ein Schlägertyp, er hat die nicht einverstanden waren mit ihm, sogar geschlagen. Die Schrift ist die einzige Quelle des Heils. Trotzdem, schreibt er Wahres, sie allein lehrt uns die Zucht evangelischer Frömmigkeit. Niemand füge etwas dazu bei und niemand nehme etwas davon weg. Schön. Aber wenn wir dann seine Lehren betrachten, merken wir, wie da bereits dieses Verständnis von Vermischung als ganze Bibel, wie sich diese Führer bereits als von Gott bevollmächtigt sahen, zu ändern und verändern, dass sie das, die Autorität in sich haben. Die haben nicht gezweifelt daran. Verstehen wir? Die haben deswegen keine Skrupel gehabt. Ja. Wenn Sie ein neues Zitat wollen, schreibt er, wenn Sie etwas behaupten wollen, das über das Geschriebene hinausgeht, warum streiten Sie dann mit uns, sagt er, die wir entschlossen sind, nichts anzuhören oder zu sagen, das über das hinausgeht, was geschrieben ist. Das sagt der Vatikan heute genau gleich. Versteht ihr? Also hier hat man nicht mehr diese Unterscheidung, denn man fängt an, diese kirchenpolitische Kraft, die ist bereits wirksam. Augustinus, der ja den Gottesstaat bauen wollte, der glaubt, dass das tausendjährige Reich im Papst angebrochen sei, er ist ja der Begründer der Inquisition, der Augustinus, Aurelius Augustinus, weil er sagt, man kann mit Gewalt, diejenigen, die nicht christlich werden wollen, die kann man mit Gewalt, der Papst hat das Recht, als Stellvertreter Christi, sie mit Gewalt in die Kirche zu bringen. Und auf diese Aussage des Augustinus hat sich später die ganze Inquisition aufgebaut. Und er sagt, er ist ums Jahr 430 gestorben und sagt, es wäre gottlos von uns, wenn wir das nicht lesen wollten, was um unseretwillen geschrieben ist. Trachtet unter Gottes Beistand aus allen Kräften danach, dass die Heilige Schrift in euren Haushaltungen fleißig gelesen werde. Wenn die katholischen Bischöfe, schreibt er, etwas denken, das den kanonischen Schriften Gottes zuwiderläuft, braucht man nicht zu denken wie sie. Oh, später wird das zum Verbrechen. Aber Augustinus hat gewaltige Irrtümer verbreitet, ohne böse Absichten zu haben. Und der Augustinus schreibt, du kannst dein Leben verbrennen, du kannst alle deine Habe den Armen geben, wenn du nicht katholisch bist und dich der katholischen Lehre unterstellst, bist du für immer verloren, sagt der Augustinus. Also wir sehen, wie beide schon vermengt wird. Diese Männer sahen sich quasi als Repräsentanten Gottes ausgestattet mit dem Heiligen Geist und zu ändern und verändern, aber haben es nicht realisiert, dass sie damit gegen etwas schaffen, grundlegend, was im Laufe der nächsten Jahrhunderte bis zu unserer Zeit gewaltige Konsequenzen und viel Elend gebracht hat. So, jetzt möchten wir schließen. Danke fürs Zuhören. Möge der Herr uns in der Liebe zur Schrift festigen, auch wenn wir manchmal in gewissen Dingen verschiedenster Ansicht sind. Der Herr will uns ja helfen. Es ist ihm wichtig als sein Haupt, dass wir in ihm bleiben, bei alledem, was wir etwa austauschen und reden. Ja.